Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei.
Guten Morgen. Es freut mich voll, heute da zu sein, auch wenn meine Woche herausfordernd war und von Schlafentzug gekennzeichnet. Ich finde es immer voll schön, Gottesdienst dann zu haben und mit euch zu feiern. Und ich möchte gleich zum Beginn auch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier da bist. Und ich danke dir, dass du jeden von uns begegnen willst. Dass du zu jedem von uns sprechen willst, weil du uns liebst. Und weil du gute Pläne für unser Leben hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir das heute auch erkennen dürfen, wie sehr du uns liebst und welche guten Pläne du für unser Leben hast. Und wir dir auch dann folgen können. Sprich du zu uns heute. In Jesu Namen, Amen. Heute eröffnet in Steyr eine Wanderausstellung. Also die ist eine Ausstellung, die in ganz Österreich unterwegs ist. Und sie hat den Titel Brennen für das Leben von den Dörfern zu den Freikirchen. Und ich habe mir gedacht, passend zu dieser Ausstellung werde ich versuchen, einen Bibeltext zu wählen. Und für die, die mich kennen, die wissen, ich liebe Geschichten, ich liebe Romane, Biografien und alles. Deswegen gibt es heute einen Text aus der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist ein Buch, da werden die Geschichten der Apostel niedergeschrieben. Das ist ein logischer Name. Geschrieben ist das Buch worden von Lukas. Lukas war ein Arzt. Und der war zum Teil mit den Aposteln unterwegs, hat das alles gesehen. Also manches von den Dingen, die berichtet werden in der Apostelgeschichte, hat er wirklich live erlebt. Und dann sieht man das auch, indem manche Texte einfach geschrieben sind, weiß ich nicht, wir gingen und dann passierte uns das oder so. Also da schreibt er immer in der ersten Person Plural. Und so ist auch unser Text heute. Also wir schauen uns heute ein Kapitel an, das Lukas live miterlebt hat. Und zwar geht es um das Kapitel 16 in der Apostelgeschichte. Aber bevor wir den Bibeltext lesen, möchte ich noch kurz ein bisschen was erzählen, was vorher geschehen ist. Und zwar der Apostel Paulus war mit seinem Team, Silas war dabei, unterwegs von Antiochien in Syrien über die heutige Türkei, in der Bibel heißt es Kleinasien. Und sie haben gesucht, wo soll man jetzt missionieren? Und es hat sich irgendwie nichts ergeben. Und dann hat der Heilige Geist gesprochen und hat gesagt, geht's nach Mazedonien, das ist Griechenland. Und das Team ist dann gegangen und hat zum ersten Mal in Europa dann die Botschaft von Jesus verkündet. Also wir sind da das erste Mal wieder ein neuer Kontinent mit dem Evangelium in Berührung kommen. Genau. Und sie gehen dann in die Stadt Philippi, die war in Mazedonien eine wichtige Stadt, und versuchen herauszufinden, wie ticken die Leute in dieser Stadt. Und etwas, was Paulus normalerweise getan hat, wenn er in eine Stadt gegangen ist, er hat immer eine Synagoge gesucht und hat angefangen, die Juden, die dort leben, die waren ja auch schon verstreut zum Teil, mit denen einmal über den Messias, über Jesus zu reden. Aber in Philippi hat er keine Synagoge gefunden und er dürfte keine Juden kennengelernt haben. Also er war jetzt da und dann haben sie überlegt, okay, jetzt ist Sabbat, was könnten wir tun? Die Juden brauchen für ihre Gebetsversammlungen Wasser, weil sie haben rituelle Waschungen. Jetzt sind sie einfach auf Verdacht hinaus vor die Stadt gegangen, weil da war ein Fluss und haben sie gedacht, vielleicht treffen wir da ein paar Juden, die sie versammeln. Tatsächlich finden sie ein paar Frauen. Es dürfte nicht eine große Versammlung gewesen sein und es waren nur Frauen da. Hat Paulus und sein Team wahrscheinlich weniger gestört. Sie haben trotzdem mit den Frauen drüber geredet, über das Evangelium. Und der erste Christ, der in Europa sich bekehrt, würde man sagen, und mit Namen erwähnt wird, ist eine Frau, offensichtlich. Sie ist nicht einmal Jüdin und nicht einmal Europäerin, sie war Türkin, die Lydia. Und diese Frau hat in kein Schema gepasst. Sie war alleinstehend, entweder verwitwet oder hat noch nie geheiratet, war eine Purpurhändlerin, also hat mit wertvollen Stoffen gehandelt, war vermutlich sehr wohlhabend und war einfach selbstständig. Sie hat ein Haushalt gehabt, dem sie vorgestanden ist. Etwas, was in der damaligen Kultur eigentlich nicht denkbar war für Frauen. Frauen waren einfach immer nur verheiratet und haben weiß ich nicht, das gemacht, was der Mann sagt, aber die Lydia hat in dieses Schema nicht hineingepasst. Das war die erste Person, die in Europa den Glauben angenommen hat und sie ist dann auch zu einer Säule in der Gemeinde geworden. Dann vergeht einige Zeit, wir wissen nicht genau, wie lang Paulus in Philippi war, und dann setzt jetzt unser Bibeltext für heute ein. Das ist Apostelgeschichte 16, ab Vers 16. Ich lese da mal Vers 16 bis 18. Ich werde immer wieder Pausen machen beim Bibeltext lesen und versuchen dann ein bisschen zu erklären. Okay, Apostelgeschichte 16, ab Vers 16. Eines Tages, als wir gerade auf dem Weg zur Gebetsversammlung waren, begegneten wir einer Sklavin, die von einem Dämon besessen war. Sie betrieb Wahrsagerei und brachte ihren Herrn damit viel Geld ein. Sie lief nun hinter uns her und schrie: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes. Sie sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Das wiederholte sich Tag für Tag. Paulus schließlich war so aufgebracht, dass er sich umdrehte und zu dem Dämon in ihr sagte: Ich befehle dir, im Namen von Jesus Christus aus ihr auszufahren. Und augenblicklich verließ er sie. Ich bin überrascht gewesen, wie ich mich intensiver mit dem Text beschäftigt habe, dass die Frau, die von dem Dämon besessen war, hat eigentlich die Wahrheit gesagt. War das nicht eigentlich die beste Werbung? Sie geht vor ihnen her und schreit, dass alle in der Stadt das hören. Das sind Diener des lebendigen Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Eigentlich würde man doch annehmen, man müsste sich freuen über so eine Werbung. Diese Frau war in dieser Stadt bekannt. Die Leute sind gekommen, um von ihr die Zukunft und alles zu erfragen. Und diese Frau macht nun Werbung für Paulus und sein Team. Aber Paulus hat sich nicht drüber gefreut. Irgendwann ist Paulus mehr oder weniger der Kragen geplatzt und hat den Dämon ausgetrieben. Und ich habe mich gefragt, warum. Ich glaube, wir lernen drei Dinge da. Das Erste, was wir lernen dürfen, ist, das fällt uns in Europa vielleicht manchmal schwer zu glauben, aber das Böse ist real. Es gibt böse geistliche Mächte und die gibt es nicht nur in Afrika oder irgendwo. Das ist eine Geschichte, die in Europa stattfindet. Und es war nicht nur irgendwann, sondern es gibt diese Mächte immer noch. Und das Zweite, was wir lernen dürfen, ist, auch wenn böse Geister geistliche Wahrheiten von sich geben, die Wahrheit sagen, heißt es nicht, dass sie gut sind. Es gibt keine weiße Magie. Und Paulus wusste das. Und er wollte auf gar keinen Fall, dass für die Leute in der Stadt der Eindruck entsteht, das Evangelium von Jesus hat mit diesen spirituellen Dingen irgendetwas zu tun. Der Heilige Geist und Dämonen arbeiten nie zusammen. Und das Dritte, was wir lernen dürfen, ist, Christus ist stärker. Es hat nur einen Satz bedurft, den Paulus in der Autorität Jesu gesagt hat, und der Dämon musste gehen. Wir müssen nicht Angst haben vor irgendwelchen Geistern. Wenn Jesus in uns ist, Jesus ist stärker. Es geht weiter. Vers 19. Als ihre Besitzer ihre Hoffnung auf sichere Einkünfte zerschlagen sahen, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die oberste Stadtbehörde. Sie brachten sie vor die obersten Beamten der Stadt. Wegen dieser Juden ist die ganze Stadt in Aufruhr, riefen sie. Sie reden den Leuten Dinge ein, die im Widerspruch zu den römischen Bräuchen stehen. Die Sklavin, ihre Besitzer, die waren natürlich entsetzt darüber, wenn der Dämon weg ist. Das war ein leicht verdientes Geld mit der Frau. Alle sind gekommen, haben bezahlt, dass sie die Zukunft oder sonstige Dinge voraussagt. Die waren entsetzt. Jetzt haben sie versucht, etwas dagegen zu unternehmen. Sie konnten aber schlecht zu den Stadtbehörden gehen und sagen, unsere Sklavin ist von einem Dämon befreit worden, das ist jetzt super schlimm, wir müssen da wen einsperren. Jetzt haben sie eine andere Anklage gesucht und haben nur ein Argument gehabt: Paulus und Silas, das sind Juden. Und offensichtlich war das schlimm genug für die Behörden, um Paulus und Silas zu sagen, ja, da müssen wir jetzt gegen die was unternehmen. Es ist interessant, dass schon damals Juden offensichtlich Anfeindungen gegenüber gehabt haben. Und vielleicht war das auch ein Grund, warum es keine Synagoge in der Stadt gegeben hat. In Vers 22 heißt es dann: Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Paulus hat immer wieder mal erlebt, dass er Probleme gekriegt hat wegen seinen Missionstätigkeiten. Und so dann auch in Philippi. Und sie sind auf die nackte Haut geschlagen worden. Und im Judentum hat es geheißen, man darf nur 39 Schläge erhalten. Aber bei den Römern war das nicht so genau. Je nachdem, wie es dem gefallen hat, so lang haben die losgeprügelt auf die Verbrecher, auf die Verurteilten und so auch auf Paulus und Silas. Und dann sind die ins Gefängnis geworfen worden. Paulus und Silas, die hätten ja eigentlich auch zufrieden sein können, dass sie Jesus kennen. Warum haben sie das Risiko auf sich genommen? Warum haben sie das alles durchgemacht? Das hätten sie nicht machen müssen. Sie hätten sagen können, ich kenne Jesus und sie sind zufrieden damit, dass sie selber errettet sind. Aber ich glaube, was wir da sehen dürfen, ist, sie hatten etwas, beziehungsweise sie hatten jemand in ihrem Leben, das größer war. Und das war es wert, dafür zu leiden. Etwas, das ihnen so wichtig war, dass sie sagen, und selbst wenn ich gefoltert werde und ins Gefängnis komme, es ist es wert. Es gibt etwas, was so wichtig ist, dass ich bereit bin, jeden Preis dafür zu bezahlen. Auch wenn es weh tut. In Vers 25 heißt es dann: Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Wenn ich mir vorstelle, ich komme in ein Gefängnis und das ist nicht so wie heute. Das sind normalerweise die dunkelsten und dreckigsten Löcher gewesen, die es gehabt haben. Es hat keine regelmäßige Reinigung gegeben. Du kommst wahrscheinlich in ein Gefängnis, das noch riecht nach diversen Körperausscheidungen der Männer, die vor dir da waren. Das noch dreckig ist und du kommst dann rein, hast Prellungen, vielleicht Knochenbrüche, Blutergüsse und diverse offene Wunden. Dann werden deine Füße in den Block eingespannt. Das heißt, du sitzt dann mit deinen ganzen offenen Wunden im Dreck und kannst dich nicht bewegen. Das heißt, du kannst nicht einmal, wenn es weh tut, dir ein bisschen umdrehen. Du sitzt da die ganze Zeit. Und ich denke mir, ich weiß nicht, was ich tun würde. Aber ich glaube, Lobpreis wäre nicht das Erste, was mir einfallen würde. Und wahrscheinlich wären alle dankbar, dass mir das nicht einfallen würde, weil Lobpreis und ich, das machen wir eher nur privat, sodass keiner hört, dann sind alle froh. Außer Gott, der darf es hören. Ich würde wahrscheinlich jammern, sudern, vielleicht würde ich einen Würgereiz unterdrücken müssen. Ich würde Gott anklagen und die Welt verdammen oder so, denke ich mal. Aber Paulus und Silas, die haben Lobpreis gemacht. Und ich glaube, das ist wieder dieses, was wir schon vorher gesehen haben, warum sie das auch alles ausgehalten haben. Weil sie hatten in ihrem Leben etwas, das einfach stärker war als Schmerz. Und das war Friede, der damit einhergeht, zu wissen, ich bin vom Retter gefunden worden. Und dieser Friede kann einem nicht geraubt werden, selbst wenn man gefoltert wird. Und es gibt heute noch unzählige Christen, die bereit sind, Folter zu ertragen, nur weil sie sagen, ich glaube an Jesus. Und da muss es etwas sein, das so viel stärker ist, weil wir Menschen, wir versuchen normal Schmerz zu vermeiden. Abgesehen von einigen Frauen, die machen für Körper, Schönheit ein bisschen crazy things, aber grundsätzlich versuchen wir Schmerz eigentlich zu vermeiden. Und ich glaube, es ist auch eine Freude, die einhergeht damit, dass wir Kinder des allmächtigen Gottes sind, die selbst in so einer Situation noch da ist und die Paulus und Silas fähig macht, mitten in der Nacht Lobpreis zu machen, obwohl sie verletzt sind, obwohl es stinkt und es sicher nicht die ideale Umgebung ist, um da jetzt so eine Art Mini-Gottesdienst zu zweit zu machen. Ab Vers 26. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu: Tu dir nichts an, wir sind alle hier. Plötzlich kommt mitten in der Nacht dann ein Erdbeben. Man könnte jetzt vielleicht noch sagen, okay, das war Zufall, die waren im Gefängnis und zufällig ist ein Erdbeben gekommen. Was ich aber glaube, was sicher kein Zufall mehr ist, dass bei dem Erdbeben alle Türen aufgehen und alle Ketten abfallen. Das, glaube ich, ist nicht mehr Zufall. Aber was mich am meisten, denke ich, ein Wunder eigentlich ist, ist, kein Gefangener flieht. Kein einziger Gefangener flieht. Ich glaube, die Gegenwart Gottes war so spürbar an diesem Ort, dass keiner weg wollte, obwohl sie die Möglichkeiten hatten. All diese Verbrecher wollten da sein, weil sie spürten, hey, da ist etwas, das ich in meinem Leben brauche und ich will da nicht weg, selbst wenn es bedeutet, dass ich wieder eingefangen werde. Und als dann der Gefängniswärter aufwacht und das alles sieht, und eigentlich wollte er sich töten, weil er gewusst hat, er wird verantwortlich sein, wenn da alle Gefangenen weg sind. Und dann ist vielleicht Selbstmord noch die angenehmere Art, die Strafe zu erdulden. Und dann mitkriegt, hey, sind alle Gefangenen da. Und ich bin mir sicher, er hat genau das auch gespürt, was die Gefangenen gespürt hat. Weil er stellt die alles entscheidende Frage. Und zwar lesen wir dann ab Vers 29. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses, fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten: Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das war für den Gefängnisvorsteher die alles entscheidende Frage an diesem Tag. Und ich glaube, das ist auch eine alles entscheidende Frage für uns in unserem Leben, die wir uns mal stellen müssen. Was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und etwas, was eigentlich auch überraschend ist, der Gefängnisvorsteher sah Paulus und Silas vor sich. Er sah die ganzen Wunden, die hatten. Und trotzdem wollte er das haben, was sie haben. Obwohl er sah, wohin das führen konnte. Er war auch bereit zu sagen, hey, selbst wenn es was kostet, ich spüre, da ist etwas, das ich unbedingt brauche in meinem Leben. Und die Antwort, die Paulus und Silas geben, ist für Bibelleser weniger verblüffend, aber für andere vielleicht schon. Sie sagen, glaube an den Herrn Jesus. Das ist alles, was der Gefängnisvorsteher tun musste. Er musste nicht irgendwie irgendwo hinpilgern, irgendwelche Wallfahrten machen, sein ganzes Geld spenden oder irgendwie versuchen, das, was er vielleicht Unmenschliches anderen Gefangenen angetan hat, wieder gut zu machen. Nein, Paulus sagt nur, glaube an den Herrn Jesus. Das ist eine Entscheidung im Inneren zu sagen, okay, Jesus ist am Kreuz gestorben, ich bin Sünder und ich brauche diese Vergebung, die er mir anbietet. Und das ist die Voraussetzung, um errettet zu werden. Es ist nicht schwierig eigentlich. Und trotzdem ist es so schwierig manchmal, weil es irgendwie unserem Stolz entgegensteht. Und weil wir es vielleicht nicht wahrhaben wollen, dass wir wirklich Rettung brauchen. Und etwas, was er auch noch sagt, Paulus, dann ist, du wirst gerettet werden mit allen in deinem Haus. Das heißt jetzt aber nicht, wenn einer in der Familie sich entscheidet, gläubig zu werden, dass automatisch alle anderen gerettet sind, ob sie glauben oder nicht. Paulus spricht da ein prophetisches Wort aus. Also er weiß etwas, das ihm der Heilige Geist offenbart hat. Wenn der Gefängnisvorsteher sich entscheidet, dann werden andere auch diesen Glauben finden. Alle, die in seinem Haus sind, und das gehört seine Familie dazu, aber auch seine Hausangestellten. Ab Vers 32 geht es weiter. Dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus. Und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Alle in seinem Haus fanden in dieser Nacht den Glauben an Gott. Aber Sie glaubten nicht nur, sie machten in dieser Nacht gleich noch einen krassen Schritt. Und zwar, sie ließen sich alle taufen. Das ist etwas, was wir in der Apostelgeschichte immer wieder sehen. Leute, die sich entscheiden, zu glauben und Jesus zu vertrauen, dass sie sich unmittelbar darauf gleich taufen lassen. Was bedeutet jetzt Taufe? Glaube ist ein inneres Geschehen. Und Taufe ist, wenn ich das nach außen sichtbar mache. In der Taufe sagt man vor allen anwesenden Menschen, aber auch vor den unsichtbaren Geistern, vor den Engeln und Dämonen, vor all diesen sagt man dann, ich gehöre zu Jesus. Und zwar für immer. Paulus vergleicht es in seinem Brief an die Gemeinde in Rom mit einer Beerdigung. Er sagt, das alte Leben wird beerdigt. Also wir praktizieren ja Erwachsenentaufe oder Gläubigentaufe, würden wir sagen, wo man in einem größeren Wasserbehältnis, See, Pool irgendwo steht und richtig untergetaucht wird. Man beerdigt das Alte und man steht wieder auf, so wie Christus zu einem neuen Leben auferstanden ist. Und man feiert ein neues Leben. Das Alte ist vergangen. Ein neues Leben hat begonnen. Und in der Bibel sehen wir immer, dass zuerst geglaubt wurde und dann kam die Taufe. Deswegen taufen wir auch keine Säuglinge, sondern wir taufen gläubige Leute. Heute, wenn die Täuferausstellung in Steyr eröffnet, die Täufer waren Vorläufer von den Freikirchen. Sie ist entstanden zur Reformationszeit und wollten das, was bei Martin Luther begonnen hat, noch weiterführen. Und sie lehnten die Säuglingstaufe ab und sagten, wir brauchen eine Gläubigentaufe. Und sie bekamen dann richtig massiv Probleme mit den Herrschenden und mit dem Klerus, weil das Ende vom Mittelalter, Anfang Neuzeit war das, dieses Machtgefüge und die Hierarchie, die war sehr, sehr leicht zerbrechlich. Wenn da plötzlich die ganzen unteren Gesellschaftsgeschichten nicht mehr dann haben, was die Oberen ihnen sagen, würde alles zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Und die Täufer lehnten plötzlich die Säuglingstaufe ab und somit die Mitgliedschaft in der Kirche. Und sie sagten, alle Menschen sind gleich viel wert. Und das war irrsinnig gefährlich für die Herrschenden. Und so haben die begonnen, die Täufer massiv zu verfolgen, in Österreich und in ganz Europa. Die Täufer hätten einfach sich nicht taufen lassen müssen. Sie hätten einfach sagen können, ich glaube an Jesus und es reicht mir. Dann wären sie nicht das Risiko eingegangen, vertrieben, gefoltert und verbrannt zu werden. Viele landeten am Scheiterhaufen und die Ausstellung heißt Brennen für das Leben. Und die hat einen doppelten Sinn. Brennen für das Leben. Und die Täufer, die haben das alles riskiert. Warum? War das wirklich nötig, dass sie die Taufe auf sich nehmen, wenn es so gefährlich war? Ich glaube, den Täufern, wenn sie die nicht taufen hätten lassen, die Neubekehrten, es wäre ihnen vorgekommen, als würden sie Jesus verraten. Als würden sie sagen, ich sage nicht wirklich Ja zu Jesus, weil ich nicht bereit bin, ein Opfer auch dafür zu bringen. Und sie waren bereit, so sehr Ja zu sagen und das auch öffentlich zu machen, indem sie sich taufen haben lassen, auch wenn es sie viel gekostet hat. Ich weiß, das ist eine schwere Kost heute. In unserer Gemeinde oder in unseren Gemeinden haben wir oft eine Kultur, wo wir denken, ich glaube und das reicht doch. Das war etwas, was für Täufer und für Paulus undenkbar war. Für sie war das so logisch, wenn ich innerliche Entscheidung getroffen habe, mache ich das nach außen sichtbar. Alle sollen wissen, ja, ich gehöre ganz zu Jesus und das mache ich, indem ich auch mich taufen lasse. Und es tut mir leid, wenn ich da manchen heute auf die Füße steige, aber ich glaube, wenn wir wirklich im Willen Gottes leben, dann leben wir unter seinem Segen und dann ist es das beste Leben, was wir haben können. Und deswegen ist es auch, denke ich, wichtig, dass ich auch das predige, was das Wort Gottes sagt und was ich denke, dass Gottes Wille ist. Tobi und ich, wir haben uns mit 19 kennengelernt und mit 20 wussten wir, wir haben den Partner fürs Leben gefunden. Wir waren uns sicher, das ist die Person, mit der ich alt werden will. Aber 20 Jahre ist schon relativ jung. Es wäre eigentlich das Übliche gewesen, dass man einfach sagen, ziehen wir mal zusammen, probieren wir es ein paar Jahre aus und wenn es funktioniert und vielleicht ein Kind kommt, können wir ja dann heiraten. Einfach einmal ein bisschen wilde Ehe, hat man das früher genannt, und dann später kann man ja immer noch heiraten. Aber wir haben gewusst, wilde Ehe ist nicht im Plan Gottes und wir wollen das Beste für unsere Beziehung und deswegen machen wir den offiziellen Start mit einem öffentlichen Zeichen in einer Trauung. Wir waren gestern auch bei einer Trauung, es hat ein Freund von uns geheiratet und eine Freundin, beide kennen wir gut. Und es war so interessant, es ist so eine angespannte Atmosphäre, bevor es losgeht. Alle warten, jeder fragt sich, wie schaut die Braut aus? Kaum jemand fragt sich, wie schaut der Bräutigam aus? Alle waren aufgebrezelt. Also man, die Frauen lieben es, auf eine Hochzeit eingeladen zu werden. Sie haben einen Grund, shoppen zu gehen, weil sie brauchen unbedingt ein neues Kleid und eine neue Frisur. Und wir brezeln uns alle auf. Die hätten doch auch ohne Hochzeit gewusst, dass die zusammengehören, oder? Aber warum wird das so groß gefeiert? Der Bräutigam stand vorne. Und bevor die Tür aufging, dass die Braut reinkommt, hat er angefangen zu heulen und hat erst nach der Trauung mehr oder weniger wieder aufgehört. Der ist ein bisschen näher am Wasser gebaut. Und wenn der Bräutigam dann schon vorne steht mit dem Taschentuch, haben viele Frauen die versammelt waren, mitgemacht. Und ja, es war alles so rührend. Warum? Weil es eben mehr ist als nur ein schönes Fest, sondern es ist eine öffentliche Entscheidung. Als Tobi und ich geheiratet haben, habe ich mich vor allen Menschen für Tobi entschieden, aber ich habe mich auch gegen Millionen anderer Männer entschieden. Es war eine Entscheidung, die ich sichtbar gemacht habe, gesagt, das ist der Mann und kein anderer. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen in der Taufe, ich weiß, der Vergleich hinkt, aber in der Taufe sagen wir, Jesus, das ist mein Lebensweg, das ist mein Herr. Und ich entscheide mich gegen andere Möglichkeiten, mein Leben zu gestalten. Wenn man heiratet, sagt man für gewöhnlich, ja, ich will. Und wenn man getauft wird, sagt man, ja, ich glaube. Und ich glaube, es ist echt auch Kraft in diesem, ich mache Entscheidung öffentlich, dass alle Welt es sehen kann. Wenn du dich taufen lässt, dann wirst du automatisch auch Mitglied einer Gemeindefamilie. Und zu einer Familie zu gehören, ist schön, aber es bedeutet auch Verpflichtungen. Es schränkt ein. So wie auch meine Hochzeit mit Tobi mich eingeschränkt hat. Wenn ich auf ein Date gehe und mit wem ich abends mein Bett teile, hat sich sehr massiv eingeschränkt durch die Hochzeit. Es gibt nur mehr einen Mann zur Auswahl. Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Also wir sind jetzt bald 15 Jahre verheiratet und in den 15 Jahren, ich habe es nicht bereut, jeder Tag mit Tobi ist ein Geschenk. Wir sind da sehr gesegnet. Und ich glaube, auch wenn wir uns entscheiden, ganz für Jesus zu leben und das öffentlich zu machen und sich in einer Gemeindefamilie zu integrieren, dann schränkt es zwar irgendwie ein, aber das heißt nicht immer, dass es ein Verlust sein muss, sich einzuschränken. Manchmal schenkt es auch richtig Freiheit. Und ich folge jetzt schon beinahe 30 Jahre Jesus nach. Und etwas, was ich in den 30 Jahren wirklich gelernt habe, ist, im Willen Gottes zu leben, ist das beste Leben, was ich haben kann. Es ist nicht, dass ich sagen muss, es ist so ein großes Opfer, weil ich einfach weiß, das, was ich habe, ist es alles wert. Ich gewinne viel mehr, als was es mich kostet. Und ich bin überzeugt, dass Taufe der Wille Gottes ist. Und ich bin über die Täufer waren überzeugt und auch Paulus waren überzeugt. Und ein Grund, warum ich auch so überzeugt bin, ist, wenn Tobi und ich mit Leuten reden aus der Gemeinde, die sagen, ich will mich taufen lassen, eines der ersten Dinge, die wir ihnen sagen, macht euch gefasst, es gibt jemanden, dem diese Entscheidung nicht gefällt, nämlich Satan, und der wird es bekämpfen. Es werden jetzt Herausforderungen kommen, die ihr noch nicht gehabt habt. Und es ist fast immer, dass wir das erleben, dass diese Leute vor Herausforderungen stehen. Und was ich jetzt nicht gerechnet habe, diese Woche, als ich mich für das Thema vorbereitet habe, ich habe echt gemerkt, hey, es sind Herausforderungen gekommen, wo ich mir gedacht habe, das kann jetzt kein Zufall mehr sein. Ich habe echt das Gefühl gehabt, wie Satan will nicht, dass ich darüber rede. Unser Leo ist krank geworden, der hat Hüftschnupfen, kann nicht mehr gehen, schlaft irrsinnig schlecht. Ich habe massiven Schlafentzug, Kopfschmerzen, soll eine Predigt vorbereiten. In der Schule ist ein Wasserrohrbruch, die Kinder können nicht in die Schule gehen, sollen zu Hause bleiben, ich will aber eine Predigt vorbereiten. Und lauter verschiedene Dinge, die zusammengekommen sind, wo ich mir gedacht habe, einzeln für sich kann das ja mal sein, aber dass alles genau in einer Woche fällt, das macht mich jetzt schon stutzig. Aber ich sage mir auch, es ist wichtig, dass darüber geredet wird. Es ist nicht einfach nur wurscht. Und die Nachfolge von Jesus, jetzt muss ich euch auch noch was sagen, das ist nicht immer nur Sonnenschein und immer nur Ponyhof. Es ist nichts für am Sofa hocken und Däumchen drehen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist das für Helden, die sagen, ich will diese Welt verändern. Das kostet manchmal was. Aber wenn wir nur ein gemütliches Leben haben wollen, wo uns keiner anstraft, dann sage ich euch, lasst euch lieber nicht auf Jesus ein. Weil es wird euch ein Leben verändern. Und ihr werdet herausgefordert werden. Aber ich weiß eines, es wird ein erfülltes Leben sein. Nicht nur ein volles Leben, ein erfülltes Leben. Und Jesus verspricht uns die Vergebung unserer Sünden und ewiges Leben. Also es geht nicht nur um das Irdische, es geht über unseren Tod hinaus. Unser Text ist noch nicht zu Ende, es geht noch weiter. Ich lese jetzt ab Vers 35. Am nächsten Morgen schickten die obersten Beamten der Stadt Amtsdiener, um dem Gefängnisvorsteher ausrichten zu lassen: Lass die Männer frei. Der Gefängnisvorsteher berichtete Paulus und sagte: Die Amtsdiener sind gekommen, um mir zu sagen, dass ihr frei seid. Geht in Frieden. Aber Paulus entgegnete: Sie haben uns ohne Prozess öffentlich auspeitschen lassen und ins Gefängnis geworfen, obwohl wir römische Bürger sind. Und jetzt erwarten sie, dass wir uns heimlich fortschleichen? Niemals. Sie sollen selbst kommen und uns freilassen. Die Amtsdiener überbrachten den Beamten diese Antwort und diese fürchteten sich, als sie erfuhren, dass Paulus und Silas die römische Bürgerschaft besaßen. Sie kamen ins Gefängnis und entschuldigten sich bei ihnen. Dann führten sie sie hinaus und baten sie inständig, die Stadt zu verlassen. Daraufhin kehrten Paulus und Silas in Lydias Haus zurück, wo sie mit den Gläubigen zusammenkamen, um sie noch einmal zu ermutigen, bevor sie die Stadt verließen. Es ist interessant, es hat ein Erdbeben gegeben. Warum? Wenn sie am nächsten Tag eh schon wieder freigelassen worden sind. Ich glaube, Gott war dieser Gefängnisvorsteher und die Gefangenen so wichtig, dass er ihnen den Weg gezeigt hat zur Rettung. Paulus will nicht einfach nur freigelassen werden, er fordert die Entschuldigung. Warum? Ich glaube, es war auch zum Schutz der Gläubigen, weil er wollte, dass alle erfahren, die Christen sind keine Verbrecher, die man einfach alle foltern und einsperren kann, sondern er hat in dem, dass er gesagt hat, sie müssen sich öffentlich auch entschuldigen, die Gemeinde geschützt. Ich habe mich auch gefragt, wie ich öfter schon den Bibeltext gelesen habe, warum hat Paulus den Dämon nicht gleich ausgetrieben? Warum hat er ein paar Tage bei dieser Sklavin gewartet? Und ich glaube, Paulus hat geahnt, möglicherweise, dass mit dem das solche Folgen haben würde, dass sein Dienst in der Stadt Philippi vorläufig zu Ende ist. Er musste dann die Stadt verlassen. Aber auch wenn er die Stadt verlassen hat, etwas, was mir beim Kommentarlesen bewusst war, ist so beim selber Studium der Bibel noch nicht. Lukas hat in dem Kapitel immer wir geschrieben. Und dieses wir ist dann weg in den nächsten Kapiteln. Und taucht erst wieder auf in Kapitel 20, als Paulus wieder durch Mazedonien und Philippi reist. Also ist es anzunehmen, dass Lukas bei der Gemeinde in Philippi geblieben ist. Die Gemeinde war nicht ganz allein, sondern Lukas war da, der hat schon ein bisschen Erfahrung gehabt und hat sich noch um die Leute gekümmert. Die Gemeinde in Philippi, die muss ja ein richtig bunter Haufen gewesen sein. Wir haben da diese Single Lady, die erfolgreich ist und wohlhabend ist. Dann haben wir den Gefängnisvorsteher mit seiner Familie. Und mich würde es nicht wundern, wenn die Sklavin, die vom Dämon befreit worden ist, in der Gemeinde aufgetaucht ist und einige Ex-Knackis auch noch. Die Botschaft von Jesus, die Leben errettet und Leben verändert, die ist für reiche Single Ladies und für Knackis und alles mit dazwischen. Ob du erfolgreich bist und wohlhabend oder offensichtlich verloren und wahrscheinlich relativ arm, jeder braucht diese Botschaft. Und das Interessante ist auch, dass aus diesem bunten Haufen Gefängnisvorsteher, Ex-Knackis und die Single Lady und die Sklavin, all die werden zu einer Familie, weil Gott der Vater wird. Und so kommen Menschen, die ganz unterschiedlich sind, die sonst nichts miteinander zu tun haben, zusammen und sind füreinander da und gehen gemeinsam durchs Leben. Und das hat so viel Kraft. Ich möchte euch heute herausfordern, euch eine von diesen drei Fragen zu stellen, die ich jetzt euch sagen werde. Die erste Frage, die ich für dich habe, ist, wenn du noch nie Ja gesagt hast zu Jesus und noch nie dieses Angebot angenommen hast, und zu sagen, ja, ich weiß, ich bin verloren und ich brauche Rettung, dann möchte ich dich fragen, vielleicht ist heute dein Tag, dass du sagst, okay, ich weiß, es kann vielleicht einen Preis kosten, aber ich weiß, das, was ich erhalten werde, ist größer und ich will, dass Jesus meine Sünden vergibt und der König in meinem Leben ist. Und das kannst du tun in einem einfachen Gebet. Sag einfach, was dir am Herzen liegt. Bitte Gott um Vergebung deiner Sünden und lade ihn ein, in dein Leben zu kommen und da aber auch der Chef dann zu sein im Leben. Die zweite Frage für die Leute, die diese Entscheidung schon mal getroffen haben, aber sich noch nie taufen haben lassen, euch möchte ich heute fragen, vielleicht ist es an der Zeit, dass ihr die wilde Ehe beendet und sagt, okay, ich mache es vor der Öffentlichkeit, vor der anwesenden Menschen, offiziell, ich gehöre zu Jesus, das ist mein Weg, mit ihm gehe ich. Und für die Leute, die da sind und sagen, ich habe beides schon gemacht, euch möchte ich fragen, vielleicht gibt es in eurem Leben trotz allem aber noch Bereiche, wo ihr sagt, eigentlich, da lasse ich Jesus noch nicht ganz den Chef sein, das halte ich noch zurück. Da habe ich das Gefühl, das würde mir zu viel kosten, das wäre ein zu großes Opfer, wenn er da wirklich Chef sein dürfte. Und ich möchte euch da auch ermutigen, Gott zu vertrauen und zu sagen, ich gebe mir ein ganzes Leben in deine Hand, weil ich weiß, du hast die besten Pläne für mich und ich will ganz in deinem Willen und in deinem Segen leben. Die Täufer, die brannten für ihren Glauben. Die brannten auch dafür, dass andere es erfahren, dass es eine Beziehung zu Gott gibt, die möglich ist. Dass es nicht nur um irgendwelche Riten geht, sondern um eine echte Beziehung zu einem liebenden Vater. Und heute eröffnet ja die Taufausstellung um 14.30 Uhr. Und ich möchte uns als Gemeinde auch ermutigen, dorthin zu gehen und uns anzustecken zu lassen von dem, was den Glauben dieser Menschen ausgezeichnet hat. Heute um 14.30 Uhr ist die Kuratoriumsführung, gratis Eintritt, Franz Seiser wieder Führung machen. Ich weiß, das Wetter ist recht schön heute. Es ist nicht der idealer Tag, um eine Ausstellung zu besuchen. Aber für die, die gerne im schönen Wetter draußen sind, am Mittwochabend gibt es eine Sonderführung nur für uns als Gemeinde. Da wird unser gemeindeinterner Täuferexperte Franz Rattmeier Führung für uns machen. 19 Uhr ebenfalls freier Eintritt. Ich mutige euch einfach, schaut, dass ihr dabei seid und lasst euch anstecken von diesem Feuer, das die Menschen damals ausgezeichnet hat, die bereit waren, alles für ihren Glauben zu geben. Und ich glaube, wenn wir eine feurige Gemeinde sind, die brennen, dann hat das Auswirkungen, weil dann werden andere Menschen kommen und fragen, was muss ich tun, um gerettet zu werden, weil sie genau das sehen, was sie in ihrem Leben noch vermissen und brauchen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du bereit warst, das größte Opfer zu bringen, dass du am Kreuz gestorben bist für unsere Sünden, damit wir errettet werden können und ein neues Leben mit dir haben. Ich danke dir, dass in dem neuen Leben, auch wenn es schwierig ist, wir eins wissen, wir sind nie allein, du bist da, du gehst an unsere Seite, du nimmst uns in die Hand. Und ich danke dir, dass du super Pläne für uns hast, gute Pläne, dass du eine Zukunft und eine Hoffnung für uns hast und vor allem, dass das über unseren Tod hinausgehen wird. Und ich danke dir, dass du da bist, um uns einfach mit deiner Liebe zu begegnen und uns aber auch da zu verändern, wo wir noch Veränderung brauchen. Amen.
Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steyr.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.